Ja, Mike, ich weiß auch nicht, wie du darauf gekommen bist. Gib uns Mut zum Hören. Habt ihr Mut? Das klingt ja recht gefährlich. Gib uns Mut zum Hören. Aber ich möchte euch das Wort Gottes verkündigen. Aber das ist ja auch wie ein Hammer. Ja, gut. Kennt ihr Eugen Roth? Ja? Schon mal begegnet? Ah. Wenn jeder hätte vor der Stirn aus hellem Glas ein Fensterlein, darinnen die Gedanken schwirren und jeder sehe da hinein, was gäbe das ein Laufen, was gäbe das ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen? Ja, ihr nickt. Stellen wir uns das mal ganz praktisch vor. Jeder hat hier so vor der Stirn eine Scheibe. Entschuldigt. Also eine Klarsichtscheibe. Und da kann jeder durchschauen und kann sehen, was in uns ist. Was sich in unserem Kopf, das heißt in unseren Gedanken, abspielt. Ach, Mike, ich möchte jetzt so dahinter gucken. Ich weiß nicht, was du denkst. Ja. Unser ganzes Innenleben wäre für jedermann präsent. Aus der Physik wissen wir, es gibt keinen leeren Raum. Überall ist etwas. In unserem Kopf, da gibt es kein Vakuum. Irgendwas ist immer in unserem Kopf. Auch wir haben alle ein mehr oder weniger bewegtes Innenleben, in das wir niemand gern hineinschauen lassen möchten. Man könnte das vergleichen mit einer Wohnung, in der wir wohnen und in der sich viele, viele Dinge abspielen. Da wird gegessen, geschlafen, gefühlt, überlegt, diskutiert, gelacht, gelobt, gespottet, geweint, ausgeteilt, ertragen. Da werden Entscheidungen getroffen jeglicher Art und so weiter und so weiter. Und Gutes und Böses dirigieren den Menschen und sein Tun in seiner Wohnung. Auf dem Seminar haben uns die Lehrer gesagt, Brüder, wenn ihr dann so in der Gemeinde wohnt und ihr habt dann vielleicht auch ein offenes Haus, aber ins Schlafzimmer lasst ihr niemanden reinschauen. Das geht niemanden was an. Und die Tür müsst ihr immer geschlossen halten. Also es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir niemanden reinschauen lassen wollen. Wir können verstehen, dass Eugen Roth davon spricht, dass man alles dafür tun würde, dass niemand mehr durch die Scheibe an unserer Stirn durchsehen könnte. Nur der Herr Jesus selbst sieht hinter die Kulissen und kennt uns noch besser, als wir uns selbst kennen. Ein Bruder sagte mal so gerne, wir sind, Herr, vor dir wie ein aufgeschlagenes Buch. Du kannst alles sehen und alles lesen, was in uns passiert. Und ich finde, das ist gut so, dass der Herr uns ins Innenleben schauen kann und dass er sieht, was wir denken, was wir fühlen, was wir entscheiden und dass er auch die unausgesprochenen Gedanken kennt. Unser Pastor Günter Born sprach an einem der vergangenen Sonntage darüber, dass das Gehirn als der Sitz unserer Gedanken und Gefühle angesehen wird. Die Bibel sagt nicht Gehirn, sondern die Bibel spricht von dem, was in unseren Herzen wohnt und was in unseren Herzen gedacht und getan wird. Und wir sagen, wir grüßen von ganzem Herzen, aus der Tiefe unseres Herzens kommt es. Es kommt aus unserem Innenleben. Und in der Bibel kommt das Herz nicht immer gut bei weg. Der Herr Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Also im Herzen des Menschen, da wohnt nicht viel Gutes. In der Bergpredigt preist Jesus dagegen die glücklich, die reinen Herzens sind. Wie geht's weiter? Denn sie werden Gott schauen. Wenn wir eine uns bis dahin unbekannte Wohnung in einem Haus betreten, dann können wir schon beim ersten Schritt etwas von der geistlichen Einstellung spüren, die in diesem Haus herrscht, die in diesem Haus gepflegt wird und gelebt wird. Was in dieser Wohnung zu Hause ist und was in dieser Wohnung dirigiert und bestimmend ist, das strahlt aus jeder Ecke und Nische. Das kann eine frohe und helle Freundlichkeit sein. Oh, hier ist es schön, wenn ich hier reinkomme. Hier ist Freude, hier ist Liebe, hier ist Helligkeit. Und dann werden wir freundlich empfangen und dann spüren wir, wer hier regiert und was hier regiert. Ich habe aber auch schon erlebt, dass ich mit Worten und mit Haltungen begrüßt worden bin, die mich am liebsten gleich wieder umkehren lassen wollten. Was soll ich hier? Hier regiert nichts Gutes. Hier regiert Hass und hier regiert Rechthaberei und hier regiert Selbstherrlichkeit. Oh, hier möchte ich nicht bleiben. Gerne würde ich mal den Asylsuchenden in unserem Land hinter die Stirn schauen und sehen, was spielt sich da ab, wenn sie die sogenannte Willkommenskultur in unserem Land erleben. Und was mögen die dabei empfinden? Du hast in der letzten Bibelstunde so ein bisschen davon gesprochen. Es hat mich sehr bewegt. Aber was erleben die weiter? Was denken die? Was sehen Sie, wenn Sie hier in unser Deutschland kommen? Jedes Land, jede Stadt, jede Wohnung, jede Stirn, jedes Herz wird von einem bestimmten Geist dirigiert. Und dieser Geist bestimmt, was wir für ein Leben führen. Es gibt Augenblicke, da bin ich erschrocken über mich selbst. Was sich da bei mir für seltsame Mieter manchmal einnisten. Und die dann auch von meinem ganzen Lebenshaus Besitz ergreifen wollen. Und wenn ich dann so in mich hineingucke, dann entdecke ich Gewohnheiten, von denen ich weiß, sie sind nicht gut. Und ich entdecke sorgenvolle Gedanken, die mich lähmen wollen. Ich entdecke in mir manchmal einen rastlosen Aktionismus, der mich einfach nicht zur Ruhe kommen lässt. Fast wie eine Sucht. Das sind Wünsche, die mir auf der Seele brennen. Ich finde grundlose Schwarzseherei. Ich kenne so eine Art von Besessenheit, ohne gleich nun an Geisteskrankheit denken zu müssen. Und dann habe ich oft versucht, mich von diesen unsauberen Geistern, die so in mir wohnen möchten, zu befreien. Und ich habe versucht, sie wegzujagen. Weg, ihr sorgenvollen Gedanken. Weg, das Ich. Weg, dieser Aktionismus. Geh weg von mir. Ich habe versucht, sie wie einen Sündenbock in die Wüste zu treiben, um wieder über mich selbst Herr zu sein. Das ist auch manchmal gelungen. Doch wie oft sind diese Dinge ganz schnell wieder zurückgekommen. Die Vorstellung, Wir könnten tatsächlich Herren im eigenen Lebenshaus sein, ist eine Illusion. Wir werden immer von irgendwas oder irgendjemandem getrieben oder gehetzt. Wir werden immer von irgendjemandem regiert. Der Platz im Zentrum unseres Lebens ist immer besetzt. Und ich möchte es mal sehr auf einen Nenner bringen und sehr kurz: Der Platz in unserem Inneren, in unserem Herzen, ist entweder von Gott und seinem Geist besetzt oder vom Teufel und seinen Dämonen. Der Mensch ist nicht Herr über sich selbst. Die Leute, die täglich diese Bibellese verfolgen, wissen, wir haben gestern gelesen, dass Jesus böse Geister aus dem Inneren eines Menschen austrieb. Der Evangelist Lukas erzählt im 8. Kapitel, dass der böse Geist in einem Menschen Angst bekam vor Jesus und dann laut schrie: Was hast du bei mir zu suchen, Jesus? Jesus, du Sohn des höchsten Gottes, bitte quäle mich nicht. Wenn diese bösen Geister in uns Jesus begegnen, dann überkommt sie das Zittern. Dann überkommt sie die Angst. Wenn das Böse in uns den Worten Jesu und seinem Geist begegnet, dann wird das Böse in uns unruhig und es schafft Unbehagen, Unwohlsein und Unfrieden. Wenn das Böse in uns Jesus begegnet, dann begehren die bösen Geister auf und wehren sich. Es ist eine große Freude und ein großer Sieg, wenn Menschen frei werden von der Diktatur böser, negativer Mächte. Der Herr Jesus, der schon am Anfang dieser Schöpfung dabei war, als Gott sagte, es werde, er war also mit bei der Schöpfung dabei, der Herr Jesus ist in der Lage, diese bösen Geister aus uns zu vertreiben. Und er ist in der Lage, unser Innenleben zu reinigen und zu heiligen. Gestern haben wir von einem Mann gelesen, der in Grabhöhlen wohnte und der gewalttätig war und der eine unheimliche Kraft entwickeln konnte. Aber in der Begegnung mit Jesus wurde er frei. Jesus hat in den Evangelien eine ganze Reihe von Menschen zeichenhaft von den bösen Geistern befreit. Und er kann und er will es auch bei uns, bei dir und mir tun. Die meisten von uns wissen um den Vorgang der Bekehrung. Wir haben es am eigenen Leib erfahren, dass der Herr Jesus unser Herz gereinigt hat. Und wir haben es am eigenen Leib erfahren, dass in uns ein neuer Geist eingezogen ist. Bei der Bekehrung. Und wir haben den Schmutz unseres Herzens einmal unter dem Kreuz ausgeschüttet. Ich hoffe, es war bei dir so, dass du bei deiner Bekehrung dein altes Leben, dein schmutziges Leben und die schmutzigen Mächte dem Herrn Jesus unters Kreuz gelegt hast. Und in dem Augenblick entstand bei uns ein neues Fühlen, ein neues Denken und ein neues Handeln. Ein neuer Geist kehrte ein. Und wir fingen an, uns von Jesus führen zu lassen. Nicht mehr wir selbst oder irgendetwas oder böse Geister führten uns, sondern wir fingen an zu sagen: Herr Jesus, dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Und viele erinnern sich an die Freude in den Tagen der Umkehr und in den Tagen der Taufvorbereitung auf die Taufe. Ach, ist das ein wunderschönes Ereignis. Wenn Menschen frei werden von dem Bösen, von der Sucht des Alkohols oder anderer Drogen, von dem Trieb, sich an fremdem Eigentum vergreifen zu müssen, wenn Menschen frei werden von der Sucht nach Kritik, wenn sie statt Laufen zum Meckern, zum Loben finden, das ist großartig. Das ist ein Wunder, wenn wir von einem harten Herzen zum liebevollen Umgang mit unseren Mitmenschen finden. Wenn jemand, der stetig die Versöhnung verweigerte und die Atmosphäre vergiftete, plötzlich durch die Begegnung mit Jesus zum Friedensstifter wird und zur Versöhnung beiträgt. Wenn jemand früher den Atheismus anbetete, ihm hörig war und nun plötzlich vor dem Herrn Jesus auf die Knie geht, das ist ein wunderbares Erlebnis, wenn da alles frei wird. Es ist etwas Herrliches, wenn böse Geister aus einem Menschen ausziehen. Viele sehnen sich danach. Und ich bin überzeugt, es wird auch noch viele geben, die das erleben. Viele werden sich noch freuen darüber, dass sie befreit werden von all dem Bösen, was immer wieder in uns wohnen möchte. Wenn ein böser Geist einen Menschen verlässt, so sagt es der Herr Jesus, dann irrt er durch Wüsten und sucht nach einer Bleibe. Wenn er keine findet, dann sagt er sich, ich gehe lieber wieder in meine alte Behausung. Er geht zurück und findet alles sauber und aufgeräumt. Darauf geht er hin und sucht sich 7 andere böse Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Und sie kommen und wohnen dort. So ist dieser Mensch am Ende schlimmer dran als am Anfang. Hier spricht der Herr Jesus im Bild. Was macht ein solch ausgetriebener, unreiner, böser Geist? Jesus sagt, er wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wüste ist nach altorientalischer Auffassung die Heimat der Dämonen. Am großen Versöhnungstag schickten die Israeliten immer einen Bock in die Wüste zu dem Dämonen Azazael. Diesem Bock hatte man vorher die Sünden des Volkes aufgelegt und dann hat man ihn losgeschickt. Die Sünde sollte zu dem Dämon Azazael zurückgesandt werden. 3. Mose Kapitel 16. Dort in die Wüste gehört das Böse. So etwas geschieht im übertragenen Sinn, wenn ein Mensch sich bekehrt, sich zur Taufe meldet und Christ wird. Er schickt das Böse in die Wüste. Er schickt den Teufel in die Wüste. Und er sagt, ich will von dir nichts mehr wissen und hören. Doch wir wissen, der unreine Geist trägt in sich immer die Sehnsucht nach den Menschen. Er möchte nicht in der Wüste bleiben, sondern er möchte wieder in den Herzen der Menschen wohnen. Darum kehrt ein solcher böser Geist in der Wüste schnell wieder um und versucht zurückzukehren in das Herz des Menschen, den er verlassen hat. Ausgetriebene Dämonen streben immer nach ihrem alten Haus zurück. Der Herr Jesus setzt den Fall voraus, dass die alte Behausung, das Innere des Menschen, sauber gefegt und geschmückt wurde. Alles strahlt vor Sauberkeit. Wir sind rein gewaschen, sagen wir. Der Besitzer freut sich, dass der alte Mieter, der böse Mieter, ausgezogen ist Und das wurde renoviert und alles sieht hell und freundlich aus. Keine Alkoholsucht mehr, kein Diebstahl mehr, keine Kritiksucht mehr, keine Hartherzigkeit mehr, keine Unversöhnlichkeit mehr, keine schmutzigen Gedanken, da ist es sauber und hell. Und jetzt sagt der Herr Jesus, wenn der unreine Geist das Innere eines Menschen in einem solchen Zustand sieht, dann geht er schnell und sucht 7 Kumpels, 7 andere Geister, die sogar noch finsterer und schmutziger sind als er selbst, und er zieht mit ihnen in das gemachte Nest. Und die lassen sich dann nieder in der frisch gereinigten Behausung. Und Jesus sagt, es wird mit dem Menschen noch viel, viel schlimmer als vorher. Und man ist erschüttert zu sehen, wie es mit einem solchen Menschen immer mehr bergab geht. Es ist nicht nur ein Rückfall, es ist der steile Absturz ins Verderben. Das, was früher schon da war an Schmutz und Sünde, wird immer deutlicher und entfaltet sich in ungeahnter Weise. Was ist da verkehrt gelaufen? Was hat da nicht funktioniert? Der Mensch, aus dem der unreine Geist ausgezogen war, hat versäumt, nach der Renovierung seines Herzens den Geist von Gott, den Heiligen Geist, einziehen zu lassen. Der Besitzer hat eine Leere zugelassen in sich. Und leerer Wohnraum ist nie gut. Jesus begegnen, ihm das alte Leben unter das Kreuz legen, sich bekehren, das ist die eine gute Sache. Da geschieht Reinigung und da wird alles sauber. Aber es ist nur die eine Hälfte der Medaille. Die andere Hälfte ist, dass Jesus einziehen muss in dieses neue Leben. Er muss einziehen mit seinem Geist und mit seinem Wort. Ich muss ihm die Tür aufmachen und sagen, komm Herr, wohne du in mir. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich verloren. Trotz aller Taufe, trotz aller Bekehrung, trotz aller schönen Worte. Wenn man Jesus nicht einziehen lässt und zum Herrn werden lässt, dann wird man die neu gewonnene Freiheit bald wieder verlieren. Ich weiß, das ist ein Problem für viele Brüder und Schwestern. Alte, unreine Geister stehen vor ihrer Tür und möchten wieder einziehen. Aber der Herr Jesus steht genauso da und möchte Hauptmieter in der Wohnung sein. 2 Verse weiter steht, selig sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Und der Apostel Paulus schreibt, lasst das Wort Christi reichlich wohnen in euch. Ihr Lieben, meine Erfahrung ist es, der beste Schutz gegen die Rückkehr der unreinen Geister ist es, wenn man dem Wort Gottes Raum gibt, wenn man ihm Platz gibt in seiner Wohnung, und zwar nicht nur irgendeinen Randplatz, sondern den zentralen Platz. Das ist ein wunderbarer Schutz gegen die bösen Geister und Dämonen. Es gibt unter vielen Christen eine gefährliche Gelassenheit im Umgang mit der Bibel. Viele geben sich mit viel zu schwacher Nahrung zufrieden. Schon der Apostel Paulus klagt, ihr trinkt nach vielen Jahren immer noch Milch, Babymilch und könnt feste Nahrung nicht vertragen. Das Wort Gottes ist wie so ein Schutz, wie so eine Mauer gegen die Dämonen. Es will in uns wohnen. Dann wird vieles gut. Da gibt es nun viele Methoden. Jetzt könnte ich reden über Bibellesen und wie macht man das und so weiter. Ich will nur mal einen kleinen praktischen Tipp geben. Habe ich hier und da schon mal öfter gesagt. Nimm dir doch mal dein Losungsbüchlein, sofern du eins hast. Da fängt es schon an. Hast du eins? Und lerne den Spruch, der über dem Sonntag steht, auswendig. Mike, du hast heute, jetzt muss ich ihn selber suchen. Siehst du, ich kann nämlich nicht auswendig. Ja, jetzt hier habe ich ihn. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Lies den mal so oft, bis du ihn auswendig kannst. Heute noch. Die Zeit hast du. Und so intelligent sind wir alle, dass wir das packen. Und morgen fragst du dich, wie ist das? Wie war der Spruch eigentlich? Und dann wiederholst du ihn dir. Und dann tust du das am Dienstag nochmal. Und am Sonnabend, da kannst du ihn wie aus der Pistole geschossen. Und jedes Mal, wenn du diesen Vers liest oder darüber nachdenkst und ihn dir so sagst, dann schenkt dir Gott irgendwelche Impulse. So, jetzt ist die Woche vorbei, am nächsten Sonntag nimmst du den nächsten Vers. Und dann geht das wieder die Woche so durch. 52 Wochen hat das Jahr, das heißt, du hast 52 Bibelverse gelesen. Und ich garantiere dir, das verspreche ich dir, du bist nach dem Jahr nicht mehr derselbe. Dieses Beschäftigen mit dem Wort Gottes hat etwas an dir verändert. Hat dich verändert und hat dich geschützt vor bösen Einflüssen. Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes schützt unser Innenleben. Du beschäftigst dich viel mit dem Handy. Vorhin stand dran, Handy lautlos stellen. Das vibriert dann so in der Tasche, nicht, wenn einer anruft. Mit diesen technischen Dingen ist das ja so eine Sache. Als das Auto erfunden wurde, war das ein Teufelsding. Als das Radio erfunden wurde, Teufelszeug. Christen haben, als der Fernseher erfunden, den versteckt, weil andere sagten, das sind Dämonen. Eins habe ich noch vergessen, die Eisenbahn, ein Teufelsding. Und jetzt ist das Handy erfunden, Smartphone. In der letzten Zeitschrift Die Gemeinde las ich, das Handy, das Tor zur Hölle. Ja, wenn sie alle so stehen und gucken, und kennen wir alles. Und wir wissen, wie unsere Kinder gefährdet sind im Umgang mit dieser Technik. Das ist etwas ganz Gefährliches. Aber wir können das nicht aufhalten. Und ich habe gelernt, wenn man auch den technischen Fortschritt heiligt und ihn in den Dienst Gottes stellt, dann kann daraus etwas Gutes werden. Die Losungen, die Bibel, Android-Apps auf Google Play. Habt ihr das schon mal aufgeschlagen? Ja, auch. Ich habe Luther 2017 auf dem Handy, das Neueste, wunderbar, die Losung. Dann habe ich ein griechisches Neues Testament auf dem Handy und da lese ich manchmal, da frische ich meine Griechischkenntnisse auf und so weiter und so weiter. Diese Dinge helfen uns, dass die bösen Geister draußen bleiben. Dazu kommt nun, aber wer dem Wort Gottes die Tür verschließt, und das Wort Gottes nicht einlässt, bei dem kann es passieren, dass das Böse wieder einkehrt und alles noch schlimmer wird. Dazu gehört jetzt auch zum Beispiel das Gebet am Morgen. Dieses Gebet am Morgen kann entscheidend sein für den Geist, der mich am Tag bewegt und dirigiert und steuert. Jeden Morgen dieses Gebet, das den Tag in des Herrn Hand legt. Herr, führe du mich. Herr, lenke du unsere Gedanken. Herr, lass mich das tun, was vor dir recht ist. Und so weiter. Das sind Mauern gegen die Rückkehr des Bösen. Wer die Tür aufmacht und sein Herz dem Herrn Jesus, seinem Geist und seinem Wort zur Verfügung stellt, der wird auf viele Fragen ganz von selbst eine Antwort finden. Denn er bedenkt sie im Lichte des Wortes Gottes. Der Heilige Geist zeigt ihm, wo der Weg lang geht. Mitarbeit in der Gemeinde ist ein wunderbarer Schutz gegen die bösen Geister. Wenn man so viel wie möglich mit Brüdern und Schwestern zusammen ist und gemeinsam dem Herrn dient, lass dir von den Geschwistern einen Platz zeigen in der Gemeinde. Ich habe es immer so gepredigt, dass ich gesagt habe, der Sonntag vor Mittag gehört dem Herrn. Komme, was da kommen soll und will. Der Sonntagvormittag gehört dem Herrn. Und dann müsste man noch mindestens eine Gruppe haben, in der man in der Woche mit Brüdern und Schwestern zusammen ist. Du, das ist ein Schutz, das ist eine Abwehr gegen die Einkehr der bösen Geister in uns. Suchet den Herrn, dann werdet ihr leben. Aber wenn uns das alles egal ist, wenn uns das alles gleichgültig ist, wenn wir das alles nur als eine Randsache in unserem Leben ansehen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn in unserem Herzen Unfriede und Groll und sonst welche Dinge sind. Die Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, muss Konsequenzen mit sich bringen. In der Haltung zum Wort Gottes, im Gespräch mit Gott und in der Mitarbeit in seinem Volk, in seinem, sag ich mal, in seinem Weinberg. Da entstehen Festigkeit und Stabilität und da bekommen böse Geister immer weniger Chancen. Wer dem Herrn Jesus die Tür aufmacht, das ist jetzt der Schlusssatz, wer dem Herrn Jesus die Tür aufmacht, braucht sein Innenleben nicht verstecken. Und er braucht schon gar nicht laufen, um matte Scheiben einzukaufen. Da kann jeder hineinschauen. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen.